Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag aus der Ringvorlesung Krisen der Realität. Professor Dr. Maren Lehmann, Inhaberin des ZU-Lehrstuhls für soziologische Theorie, sprach am 20. März 2018 unter dem Titel Wahrnehmungen in der Dunkelheit über Wolfgang Hilbig.
Ich muss bei meinem Manuskript bleiben, weil ich eben an der Literatur bleiben will, insbesondere an den Texten Hilbigs selbst, aber auch an den Texten über ihn, weil, und nur das kann man vielleicht vorher sagen, dass kein Mann ist, den man biografisch erschließen kann, sondern jemand, den man über seine Texte erschließt. Und vielleicht ist gar nicht mal Levitscharow, die Hilbig als Büchner-Preisträgerin vorausgegangen ist, nachgefolgt ist, glaube ich, in dem Jahr danach, wichtig zu nennen, sondern da war auch überraschend wenig Publikum da, als Michael Lenz hier war. Ich glaube, für den ist Hilbig eine wichtige Referenz. Und das würde ich deswegen vielleicht aufgreifen. So, und dann habe ich Wahrnehmungen in der Dunkelheit nicht ausgewählt, um also die Atmosphäre in dem Raum schon mal vorwegzunehmen. Das passt natürlich jetzt aber wunderbar. Es passt nur vom Milieu, in das wir uns reinbegeben werden, nicht mehr. Alle Fotografien, die Sie jetzt hier auf diesen Abbildungen sehen, stammen von der Leipziger Schule, soweit das nicht anders angegeben ist, die vielleicht, ich würde sagen, die einzige ist, die in der Fotokunst die Gegend, die Hilbig sprachlich zu erschließen versucht, visuell zu erschließen versucht hat. Zu den Experten aus Kunst, Musik, Film und Literaturwissenschaft, die die Ankündigung dieser Ringvorlesung ihren Hörerinnen und Hörern verspricht, gehöre ich auch diesmal wieder nicht. Ich kann aber als Leserin sprechen. Und ich muss auch als Leserin sprechen, wenn ich über Hilbig spreche. Das Werk Wolfgang Hilbigs, den ich heute vorstellen möchte, ist nicht realistisch, hat aber kein anderes Thema oder genauer keinen anderen Gegenstand. Und noch genauer, keine andere Fremdreferenz als die Krise der Realität. In keinem seiner Gedichte, in keinem Essay, keiner Erzählung und keinem Roman geht es um etwas anderes. Hilbigs Werk, könnte man sogar sagen, ist aus dem Raum dieser Krise herausgeschrieben. Einem Raum, der sich lesend öffnet und schreibend schließt, der aber immer tiefer liegt als die Oberfläche des Realen und der sich verschließt, sobald das Lesen endet. Hilbig schreibt: Der Leser, gäbe es ihn, wäre folgendes Wesen. Ein Mensch von hinten anzusehen, der gebeugt am Tisch sitzt, unter starker Lampe, reglos zumeist, mit oder ohne Brille, mit oder ohne Augen, sichtbar oder unsichtbar der Kopf. Ein liniertes Heft vor sich auf dem Tisch, füllt es mit schnellen Schriftzügen, behende die Seiten umblättern, Zeile um Zeile, bis er endlich am Ende die Stirn auf das vollgeschriebene Heft sinken lässt. Ein tiefer Seufzer, der sagt, dass nichts es ermöglichen kann, das einmal Geschriebene wieder zu löschen. Längst sank mit aller blauen Schwere die Nacht, es ist Sommer, ein später Sommer in einem späten Jahrhundert, durchs halboffene Fenster sind Falter hereingeflogen, die sich mit vernehmlichem Klirren gegen das Glas der Glühbirne werfen. Indessen sitzt der Leser über dem aufgeschlagenen Buch. Wer weiß, ob er liest. Nie hat er eine Seite umgeschlagen. Er ist vielleicht eingeschlafen. Oder er ist der sitzen gebliebene Schatten dessen, der aufstand vom Stuhl. Durch seine Farbe schimmert das Schwarz-Weiß der Seiten. Wäre er der Leser, er säße gebrochen am Tisch, mit von der Tischplatte gefallenen Händen, mit zarten sinkenden Schultern. Das Haar fiele ihm über die Brillengläser. Doch es wäre, als flüsterte aus jedem Wort des schwarzen hieroglyphischen Heers, das die Seiten bedeckt, eine Stimme. Eindringlich, um den Leser zu wecken. Wer, wenn nicht er, sofern er lebte, wünschte das Ende der Nacht herbei. Es ist, als verlöre die Lampe an Kraft, als kröche durch die Drähte ihrer Leitung das Dunkel heran. Und der Leser sitzt über dem Buch. Und seine Hand blättert die Seiten um. Ruhig zuerst, zwischen je zwei Seiten eine Zeit geduldig wartend, dann ungeduldiger, schneller blättern, schneller Seite um Seite, Seite um Seite schlägt er um mit bleichem Gesicht voller Zorn und Angst, mit geballten Fäusten, wie rasend. Ganze Bündel von Seiten umschlagen, mit den Schultern, mit gesenktem Kopf, aufheulen fast, schiebt und stößt und drückt er die zu Wänden wachsenden weißen Seiten beiseite. Aber kein Wort, keine einzige Letter findet er auf den leeren Blättern. Gäbe es den Leser, nur mit den Augen, nein, mit Feuer und Schwert, nur mit dem Mund, spie er all seine Wörter ins leere Buch. Unverlöschlich bliebe sogar der den endlichen Abschluss der Arbeit krönende Seufzer der Freiheit. Zitat Ende aus Der Leser 1973. Dazu gibt es auch ein Gedicht, H. Selbstporträt von hinten, schon aus dem Jahr 1966. Der Leser schläft ein, gebrochen und einschlafend hört er die Stimmen der Schrift, die ihn wecken wollen. Er erwacht aber nicht, sondern träumt von einem leeren, kerkerartig aufwachsenden Buch, in das er diese Stimmen schließlich erbricht. Ich werde im Folgenden zunächst die Person des Dichters vorstellen, soweit das möglich ist, habe ich schon warnend einleitend gesagt. Dann nach einem kurzen Exkurs, über den ich so betitelt habe, Schreiben als symbiotischer Mechanismus, werde ich dann an Hilbys Texten etwas zum Problem der Realität sagen und das dann auch im Kontext des programmatisch-normativen Realismus, auf den Hilbig sich nicht verpflichten ließ, von dem er aber umgeben war. Zur Person Wolfgang Hilbig. Wenn ich sage, ich würde Hilbig vorstellen, soweit das möglich ist, so deute ich damit die Schwierigkeit an, dem Klischee zu entgehen. Zwar könnte ich sagen, was sich leicht überall nachschlagen lässt, dass wir es mit einem Mann aus dem sächsischen Braunkohlengebiet zu tun haben, der in eine Analphabetenfamilie hineingeboren wurde, der Turner, ein sehr guter Turner, und Boxer, ein sehr guter Boxer war, der die Schule nach 8 Jahren verließ und Dreher lernte, ohne in diesem Beruf lange zu arbeiten, der sich stattdessen nach dem Wehrdienst in verschiedenen Jobs zwischen sächsischer Braunkohle und mecklenburgischen Ausflugsgaststätten durchschlug, der schließlich als Heizer arbeitete, um, wie er selbst vielfach gesagt hat, allein sein zu können. Ich könnte auch sagen, was sich ebenfalls leicht nachschlagen lässt, dass wir es mit einem Mann zu tun haben, der zu schreiben begann, als er den Schulen und Kasernen entronnen war, der immer schlaflos war, der trank, wenn er nicht schrieb, ein Mann, dessen erster gedruckter Text diese Anzeige war und der im Alter von 38 Jahren im eigenen Land, sogar erst im Alter von 42 Jahren, seinen ersten Gedichtband und seinen ersten Band überhaupt publizierte. Schließlich könnte ich sagen, was sich am leichtesten überall nachlesen lässt, dass wir es mit einem Mann zu tun haben, der sowohl Bachmann als auch Büchner-Preisträger ist, sowie Träger zahlloser weiterer Preise, ein unglaublich erfolgreicher Schriftsteller also, ein unglaublich erfolgreicher Lyriker auch, aber weitgehend unbekannt und ungelesen geblieben ist. Er hat das selbst darauf zurückgeführt, dass er einfach vom Maschinenbaubetrieb in den Literaturbetrieb gewechselt hat, in einem Text über den Literaturbetrieb, das ist seine Dankesrede für den Bremer Literaturpreis 1994, also in den Literaturbetrieb aus dem Maschinenbaubetrieb gewechselt hat, auch dort im Literaturbetrieb aber immer nur jetzt vor den Massenmedien verschwinden will. Wir haben es mit einem in keiner Weise öffentlichkeitstauglichen Menschen zu tun, mit einem Leser. Was erwartet ein Schriftsteller von einem anderen, fragt Thomas Rosenlöcher im vielleicht schönsten Text über Hilbig. Zitat Rosenlöcher. Ein Schriftsteller erwartet von einem anderen, dass er scheitert. Vielleicht nicht völlig, aber ein bisschen, bitteschön, doch. Als ob des anderen Durchschnittlichkeit ein unabweisbares Indiz für die eigene Auserwähltheit wäre. Eine der Hauptfigurationen des Schreibirrsinns, der wiederum nichts anderes ist als eine Spielart des uns alle beherrschenden Unsterblichkeitswahns. Schon erstaunlich, wie häufig sich die Schriftsteller trotzdem begegnen. Nur Jahrtausende alter kultureller Überformung kann es geschuldet sein, dass sie dem anderen nicht gleich an die Gurgel fahren. Interessant, sagen sie, wann wird das veröffentlicht, und haken einander gleichzeitig ab. Meine Aussichten, im Fall Hilbig nachsichtig abwinken zu können, waren von Anfang an recht gering. Schon das erste Mal, da ich ihm mehr über einen Nebenhörgang begegnet bin, eines Abends bei mir zu Hause. Es hatte eine kleine private Lesung stattfinden sollen. Ich weiß nicht mehr, wer lesen sollte. Sie holten aus meiner Arbeits- und Zerknirschungskammer kurzerhand das Stehpult heraus und benutzten es zum Vortrag einer nicht enden wollenden, bald schon verbotenen Anthologie. So saß ich bei mir zu Hause selber zu Besuch. Doch während ich nun meinerseits in der hintersten Stubenecke heimlich ihre Gedichte abhakte, hörte ich wie nebenbei 3-4 Zeilen von der Farbe und dem Gewicht dunklen Golds, aus dem manche Träume gemacht sind. War es Eisen, was sich hinschwang über uns, war es ein Vogel oder war es aller weggebliebener Wind? Der Verfasser hieß Wolfgang Hilbig. Als ich mich nach ihm erkundigte, lachte Freund Kolbe, das ist Uwe Kolbe, auch ein Lyriker, den ich Ihnen empfehlen möchte, und sagte, du bist neidisch, was? Ja, sagte ich. Diesen Mann kannte niemand. Franz Fühlmann, den heute womöglich auch niemand mehr kennt, hatte ihm Ende der 70er Jahre eine imaginäre Rede, so heißt der Text auch, eine imaginäre Rede geschrieben, die eine Laudatio war und eine verzweifelte Empfehlung an die Behörden, ein Flehen um Drucklegung. Fühlmann legte seinen Text, die beim S. Fischer Verlag 1979 unter dem Titel Abwesenheit erschienene erste und bis dato einzige Publikation zugrunde, um, Zitat Fühlmann, zu berichten, dass eine Stimme in mein Dasein getreten, von der überwältigt man sofort weiß, dass man sie nicht mehr vergessen kann. Der Autor ist ein Bürger dieses Landes, seine Gedichte sind in Frankfurt am Main erschienen und der innigste Wunsch meiner Worte ist, in dem Titel Abwesenheit einen einzigen Buchstaben austauschen zu helfen. Vorab ein Stück Biografie, immer Fühlmann. Der Mann ist Jahrgang 41, geboren in der Kohle in Sachsen, in Meuselwitz, einer krummen Stadt aus Dampfrohren, Ruß und gekappten Linden, ringsum Abraumhalden, Gehölz, Wind. Ich komme aus dem Wald, hatte Hilbig selbst in einem Interview gesagt, der übrigens Fühlmann mit diesem Text widersprochen hat, damit nicht so glücklich war. Ich komme aus dem Wald, ich bin im Wald aufgewachsen. Meuselwitz ist eine kleine Industriestadt im thüringisch-sächsischen Braunkohlebau, der heute nicht mehr existiert. Als ich noch ein Kind war, gab es da jede Menge Tagebau und viel Wald, Braunkohlenwald. Braunkohlenboden ist sehr fruchtbar, das muss man wissen, viel Wald. Und dann gab es diese Tagebaue, die alle irgendwann absoffen, wenn sie ausgekohlt waren. Dann wurden die zu Seen, und zwar zu verschiedenfarbigen Seen, je nachdem, aus welchen Quellen sie gespeist waren. Und am Rand dieser abgesoffenen Tagebaue lagen riesige Abraumberge. Die bestanden aus weißem Sand. Das war Wüste. Also ich hatte alles. Wasser, Wüste, Wald. Weiter Fühlmann. Der Vater bei Stalingrad gefallen, das Kind unter Kumpeln aufgewachsen, in der Familie seines Großvaters, der aus der Kohle in Schlesien gekommen war, Lehrer als Dreher, Wehrpflicht, diverse Berufe, Werkzeugmacher, Monteur, Erdarbeiter, Heizer, LPG-Schlosser, Aufräumer in einer Ausflugsgaststätte jetzt, Kesselwart in einer Berliner Großwäscherei. Und er setzt fort, wie gesagt, um Publikationserlaubnis für Hilbig wirklich flehend. Ich wünsche so sehr, dass diese Abwesenheit in ihr Gegenteil umschlägt. Ich wünsche es nicht zuletzt mit dem Dichter selbst, wie ich ihn aus seinen Versen verstehe. Es ist eine, und wie gesagt, Hilbig hat gesagt, da verstehen Sie mich falsch. Es ist eine Abwesenheit, die nach Anwesenheit schreit, freilich von Anfang an im Ahnen letztlichen Unerfüllbarseins. Die Erfahrung, dass dies Ersehnte versagt bleibt, weist auf ein Knäuel von Widersprüchen, meist vereinfacht als Widerspruch zwischen Ideal und Realität eingeordnet und damit schon so abgetan, als ob Benennung Bewältigung wäre. Gerade das, so zu tun, als wäre Benennung schon Bewältigung, sagt Fühlmann, werde von Hilbig nicht versucht. Darauf werden wir zurückkommen. Denn Hilbig nimmt nicht an, dass die Sprache einfach eine Beschreibung der Realität sein könne, wenn man die Wirklichkeit nicht zum ideologischen Programm trivialisieren oder eine Ideologie wie sich selbst verwirklichen, realisieren wolle. Das Wirkliche ist Müll. Gebrochenes, Erbrochenes. Auch Fühlmann zitiert das schon erwähnte Selbstporträt von hinten. Den Leser. Das Gedicht über dieses Wirkliche aber kann keine einfache Beschreibung sein, wenn es nicht selbst Müll sein wolle. Gebrochenes, Erbrochenes. Das Gedicht muss einen Unterschied machen, es muss sich von dieser Realität unterscheiden. Und wenn, darauf werde ich gleich nochmals kommen, wenn die Realität nichts als die Inkorporation eines normativen Veränderungsprogramms ist, also nichts als Realismus, dann kann das Gedicht nicht einfach einen konkurrierenden Realismus anbieten. Es kann nicht protestieren, nicht opponieren, nichts ändern. Das Gedicht ist wirklich nur dann, wenn es nichts verwirklicht. Diese Differenz ist es, um die es geht. Das Gedicht ist die Krise der Realität. Genauer, im Gedicht ist die Krise der Realität wirklich. Und daher ist das Gedicht zwar real, es muss eben geschrieben, es muss ausgekotzt werden, wie Fühmann schreibt, was er übrigens, was Fühmann für entschlossenen, Zitat, Selbsthohn hält, weil ohne diesen Entschluss das wohlige, wieder Fühmann, wohlige Versinken ins Violett der vertrauten Verzweiflung genauso wenig zu vermeiden wäre, wie die Bewusstseinslage der freien Männer auf dem Exerzierplatz, die von der Freiheit den Namen retten, ihre Unfreiheit damit zu etikettieren. Das mag sein, aber es ist nicht die Realität. Jedenfalls setzt Thomas Rosenlöcher, den ich schon zitiert habe, du bist neidisch, was? Ja, sagte ich, wie folgendermaßen fort. Und doch war ich auch glücklich gewesen, eine Stimme gehört zu haben. Stimme, Stimme heißt übrigens dann der Gedichtband, wie er dann im Aufbauverlag dann erschienen ist, 83. Und doch war ich auch glücklich gewesen, eine Stimme gehört zu haben. Eine ferne Ahnung, dass Kunst, trotz Verweigerung und Subversivität, selbst einem, der so nur zu Besuch war, etwas bedeuten konnte. Leider nahm die Avantgarde zum Schluss aus meiner Wohnung auch noch die Gardinenstange mit. Nicht, dass die Avantgarde die Stange gestohlen hätte, nein, sie fragte mich nur, ob sie das Ding haben könnte. Was aber tut man nicht alles, um nicht als Spießer zu gelten, als der man dennoch gilt? Selbstverständlich, sagte ich. Ja, und er macht das sehr geschickt, weil er da zeigt, das ist der Alltag, der seine Qualität als Dichter ausmacht. Hilbig braucht nicht über Gardinenstangen und auch nicht über die Avantgarde schreiben. Hilbig selbst, setzt Rosenlöcher fort, bin ich wenig später auf einem der damals üblichen literarischen Feste begegnet. Allerdings war es mehr eine Begegnung der dritten Art, indem ich mich weigerte, Hilbig zuzubilligen, dass er Hilbig sei. Denn der, von dem behauptet wurde, dass er Hilbig sei, saß ziemlich grob in der Küche und sagte kein einziges Wort. Vergebens saß ich einen Großteil der Nacht neben ihm auf dem Holzstuhl in der Küche, um ihn auszuhorchen, denn immer redete nur ich. Nur einmal schüttelte er seinen Kopf mit erschreckend nachdrücklicher Energie. Vermutlich hatte ich wieder einmal von meinem Plan gesprochen, den Sozialismus doch noch zu retten. Unsinn, sagte er. Ich komme zu meinem zweiten Teil, Schreiben als symbiotischer Mechanismus. Und also für diejenigen, die diesen Theorieausdruck aus der Systemtheorie nicht kennen, damit ist einfach erstmal gemeint, dass soziale Zusammenhänge ein Zusammenhang auch mit der Körperlichkeit der an ihr Beteiligten herstellen müssen. Franz Fühlmann gibt an, er sei Baudelaire in dem Hinweis gefolgt, ein Register, der bei Hilbig und das heißt eben in dessen erstem in Frankfurt veröffentlichten Gedichtband Abwesenheit häufigsten Worte zu erstellen, um auf die Spur dieses Werks zu kommen. Ich habe das getan und dies Register festgehalten. Haar, Traum, Nacht, Schlaf, Durst, Sonne, Wind, Leib, Lust, Mund, Trinken, Schmecken, Trunken, Rose, Gras, Regen, Baum, Licht, Phosphor, Feuer, Flamme, Dunst, Duft, Schweiß, Sturz, Tod und die Farbe Blau. Ihre Quintessenz heißt Durst. Es gibt einen Prosatext Hilbigs, der Durst, der auf die alte Abdeckerei vorausverweist, auf die ich nochmal kommen werde, und auf die qualvolle Sprachlosigkeit in das Provisorium, auf die ich auch nochmal ausführlicher zu sprechen kommen will. Dieser Text, der Durst, beschreibt die andere Seite des Lesens. Der Trinker ist hier eine Alltagsvariante des Lesers, eines Lesers, der nicht zu schreiben vermag und an seinem eigenen Erbrochenen eben an der Realität ersticken muss. Wir sehen eine Kneipenszene, in die sich die Leute vor einem durch die Sommerabende ziehenden Verwesungsgeruch zurückgezogen haben. Mittlerweile ist vielleicht jedem Night Will Fall, Hitchcocks Bergen-Belsen-Film, bekannt, der genau das zeigt, nämlich dass die GIs durch diese Siedlungen fahren und die Leute sitzen beim Kaffee und die Wäsche flattert in der Sonne und die fahren immer diesem unerträglichen Geruch nach, der offenbar außer ihnen niemanden stört. Das ist eine Hilbig-Szene in der alten Abdeckerei und in dieser kurzen Geschichte hier über den Durst auch. Ich muss von meiner Seite kurz finden. Achso. Der Alkohol. Der Alkohol, der Rauch, der Schweiß, das Gebrüll. Eine Zitat jetzt immer mal wieder. Eine einzige Woge von kühl, bitterem, weiß-gelbem Bierschaum. Hinter Dunstnebeln von Tabakrauch und dicker Atemluft führen dazu, dass alle Klarheiten in den Köpfen einer schaumigen, sprühenden und fließenden Wirrnis Platz machen, die nicht mehr begreiflich zu machen erlaubt, woher dieser infernalische Durst kommt, der alle quält. Dieser infernalische Durst, die Panik angesichts drohender Austrocknung, die zum Zerfall des Körpers zu Staub führen muss. Durst. Der Dichter ist kein Fisch an den sandigen, sonnigen Strand geworfen. Nein, er ist ein Leser im Meer der Alltagssprache, hin und her gespült von einem Suff, an dem er nicht Anteil nehmen kann, verdurstend in seinem eigenen Medium. Allmählich vergisst er schon, was ihn quält. Er versinkt in dem Menschenmeer, Hilbig, fast instinktiv schon beheimatet in einer Welt von Nässe und Nebeln, fast schon untergegangen in der Tiefe der wahren Ungeheuer, doch noch immer sinnlos durstig. Aber endlich, lange nach der Polizeistunde schon, des Schreckens gewahr, springst du taumelnd auf, wirfst die Arme in die Höhe, um zu schreien, um durch dein Schreien der menschlichen Brust Raum zu geben, aber da fühlst du dich schon untergefasst, gepackt und eingereiht in eine schläfrige, sich wiegende Runde, und einbezogen in einen getragenen, flutend und ebbend intonierten Gesang, der wie das träge Strömen schweren Wassers von Mund zu Mund fließt. Es zeigt sich hier nicht nur der Alltag des Gewöhnlichen als ein Eingeschlossensein, dem man nicht entkommen kann, und der Reisende aus, wie es dann heißt, wohlriechenden Umgebungen, mit dem der Text schließt, wagt auch nicht mehr einzudringen, sondern bleibt vor dem Fenster. Der Alltag des Gewöhnlichen als ein Eingeschlossensein, dem man nicht entkommen kann, des Gewöhnlichen, das, auch das wissen also die Studenten, und die hier sind, wissen das, des Gewöhnlichen, das Bourdieu sehr treffend, als Habitus, als Hysteresis nämlich, als Trägheit, als träges, klebriges, einverleibtes, Gewohntes beschreibt. Sondern es zeigt sich ein Ausgesetztsein, eine Begegnung mit diesem Alltag in dessen eigenem Raum. Und nur diese Begegnung, so möchte ich behaupten, kann als Realität bestimmt sein. Der Moment, und dieser Moment kann sehr lange dauern, in dem das Wirkliche als Wirkliches begegnet und weil es keinen Ausweg lässt, als Verdichtung erfahren wird, als Gefangennahme, eben als Realität. Solange man sich also noch Umgebungen vorzustellen vermag, in die man ausweichen kann, versteht man nicht, was der Ausdruck Realität besagt. Fühmann zitiert an dieser Stelle ein Gedicht Hilbigs, es heißt, und es steht da, es heißt lapidar Leben, und es beschreibt nicht nur einen Zustand, den Fühmann als, Zitat, anwesend sein auf der untersten Stufe bestimmt, sondern es begibt sich in diesen Zustand. Es verkörpert ihn, dieses Gedicht, aber es verkörpert ihn nicht alltäglich. Es kopiert ihn nicht, es bildet ihn nicht einfach ab, sondern es verkörpert ihn sprachlich. Es ist ein Gedicht. Und als solches erzeugt es eine zweite Realität, die eine Ambivalenz erfahrbar macht. Ein Nichtwissen des Richtigen. Und in diesem Nichtwissen, in der Krise, wird die Realität dieses Alltags wahrnehmbar. Der Zustand selbst, das Anwesendsein auf der untersten Stufe, kennt keine Krise, weil er keine Umgebung kennt, die in ihn einbrechen könnte. Auch nicht die Kunst, auch nicht die Sprache, auch nicht das Gedicht. Anders das Gedicht, da es sich den Zustand einverleibt. Es kennt die Krise, es ist die Krise, um den Preis jedoch des Vertriebenwerdens aus oder genauer des niemals zugehörig sein Könnens zu dieser umweltlos anwesenden Welt und um den Preis auch und vielleicht vor allem des Verzichts auf Intervention. Das Gedicht kämpft nicht. Das Gedicht frisst die Realität und stößt sie wieder aus, es wirkt an ihr herum. Und nur das Gedicht kann daher die erschütternde, ernüchternde, erhellende Frage stellen: Was glaubtest du sonst? Nichts, nichts als dies, das ist Leben, was glaubtest du sonst? Das kann der Alltag nicht fragen. Das kann nur das Gedicht. Was glaubtest du sonst? Aber diese Zeile muss geschrieben werden, sie muss dem Papier zugemutet werden. Ohne zu schreiben kann man nicht denken, hatte Luhmann, der kühle Formulierungen bevorzugt hat, in einem der Interviews gesagt, in denen er zu seinem Zettelkasten befragt worden war, mithin zu seinem Register des Lesens. Und er hatte mit Bedacht behauptet, dieses Register sei trocken, in Archimedes und Wir. Bei Hilbig eben, ohne zu schreiben kann man nicht leben. Wenn er nicht schreibt, ich habe schon gesagt, dann trinkt er. In der Tat, das Papier ist trocken. Es sitzt auf dem Trocknen und das in all dem Überfluss. Es ist Ausdruck eines Dursts, der nicht zu stillen ist. Wenn man nicht schreiben kann, das hat Hilbig vielfach zu Protokoll gegeben, muss man trinken. Ich komme, sagt er einmal, immer wieder darauf zurück. Es gibt anders und wiederum mit Luhmann gesagt, keine Brücke zwischen Wissen und Wahrheit und es gibt auch keine Brücke zwischen Kunst und Realität. Man muss ins Wasser, man muss nach unten, man muss, ich habe Hilbig anfangs genau damit, der Leser zitiert, man muss die Lesefrüchte rauslassen, man muss die leer gelesenen Seiten wieder voll schreiben. In der Sphäre der Macht, schreibt Luhmann, darf man sich vor der Gewalt nicht ekeln, sonst fällt man ihr anheim. In der Sphäre des Rechts nicht vor dem Streit, in der Sphäre der Wahrheit nicht vor dem Beispiel, in der Sphäre der Liebe nicht vor der Sexualität und eben in der Sphäre der Kunst nicht vor dem Handwerk, in der Literatur also nicht vor dem Papier. Und das, obwohl oder gerade weil Gewalt von Macht nichts weiß, Streit nichts vom Recht, Sexualität nichts von Liebe und Handwerk, Papier nichts von Kunst und Literatur. Fühlmanns oben zitiertes Register der Sprache Hilbigs sagt es nochmal: Haar, Traum, Nacht, Schlaf, Durst, Sonne, Wind, Leib, Lust, Mund, Trinken, Schmecken, Trunken, Rose, Gras, Regen, Baum, Licht, Phosphor, Feuer, Flamme, Dunst, Duft, Schweiß, Sturz, Tod und die Farbe Blau, Durst, zitiert und zwar zunächst zustimmend auch Adolf Endler, noch so ein wahrscheinlich inzwischen unbekannter Autor, der über Hilbig einen Text namens Hölle, Mahlstrom, Abwesenheit, Fragmente über Hilbig geschrieben hat und zwar dabei sich insbesondere auf die alte Abdeckerei bezieht, die ich auch schon mal jetzt erwähnt habe. Endler ergänzt allerdings, dass man nach Lektüre der von Hilbig seit Ende der 70er, immer Endler jetzt, von Hilbig seit Ende der 70er fast manisch entwickelten Prosabücher kaum noch eine solche Liste anfertigen könnte, ein solches Register. Hilbig mache in der Prosa seine Sprache modifiziert, differenziert, radikalisiert geltend. Es gäbe diese verhältnismäßig sandig milden Materien nicht mehr. Daher fände man sich, Endler, wohl eher dazu aufgefordert, zum Beispiel den glitschigen und schäumenden Substanzen nachzuspüren, dem rätselhaften Gemisch obskurer Absonderungen, die Hilbigs Landschaften vergiften und mit Verwesungsgestank erfüllen. Seifiges Herbstlicht, der zitiert also Hilbig jetzt immer in seinem eigenen Text, seifiges Herbstlicht, die übelriechende Dämmerung, die rieselnden Dünste, die nach Seife schmeckten, verschlammtes Gras und beinahe weiß erstorbenes Gesträuch und auch die Farben bedürfen des Lichts. Hier aber geht es dem Lichtlosen zu und das Grau der Übergänge am Morgen, am Abend ist an die Stelle des Blau getreten, das bestenfalls einmal in Bildern wie dem von den rastlosen blauen Wörtern, die nichts als Flüche waren, zum Zug kommt. Milchig, milchfarben, bleich, dunkel, düster, Grau, ein bleiches Grau, schwarz. Wahrlich von unwirtlichen Farben wäre mit Hilbig zu sprechen, von einem höllischen Landstrich. Es geht nun aber dabei um eine Hölle, in die Hilbig nicht herab, sondern in die er hinaufsteigt. Und was sein Blick sieht, wenn er dort oben auftaucht, das ist die Differenzerfahrung, die er Realität nennt. Es ist nicht das Leben in der Realität, um das es hier geht, denn von der Realität weiß man in der Realität nichts. Nur im Moment der Krise, wenn Einheit, Zusammenhang und Selbstverständlichkeit verschwinden, beziehungsweise sich in Differenzen auflösen, deren jede Realität sein könnte, in diesem Moment ist die Realität wirklich. Es ist dieser Moment, der es rechtfertigt, Luhmann davon auszugehen, dass nicht alles so bleibt, wie es ist. Soziologisch wird diese allem gegebenen implizite Änderbarkeit als Kontingenz beschrieben und als Eigenwert jeglicher Ordnung verstanden. Eine Ordnung ist nur Ordnung, sie ist nur real, wenn sie sich ändern lässt. Sie ist also kein Zustands-, sondern ein Prozessbegriff, vorsichtig gesagt. Deswegen braucht man eben eine Sprache für den Zustand des ganz unten Anwesendseins, weil diese Sprache eine Differenz markiert. Nichts als eine Differenz. Also nicht einen zweiten alternativen Zustand, nichts Wünschenswertes oder Erstrebenswertes, kein Desiderat, einfach nur eine Differenz, die auch nicht verbirgt, dass sie sonst nichts ist. Hilbig nennt eine solche Differenz Poesie, das Abwesende. Man könnte Realität als Strukturform verstehen, die durch ihre eigene Zeitlichkeit in Krisen gerät, wobei die Zeit der Krise keineswegs unbedingt eine besondere Hektik oder Schnelligkeit wäre, vielmehr wahrscheinlich sogar eher in einer Lähmung liege. Einer Lähmung, die als nicht zu löschender Durst, als erstickende Ausdrucksnot erfahren werden kann oder, und das versucht Hilbig, die durch Sprache erfahrbar wird. Nicht nur die Realität, sondern auch die Erfahrung hat also im Gedicht eine zweite Verkörperung. Eine Krise ist das, weil der Stillstand oder die Langsamkeit der Zeit die Kontingenz löscht oder erstickt, die eben als Eigenwert der Realität sonst selbstverständlich ist. Stillstehende Zeit wird als brüchige Ordnung erfahren, als Ordnungsverlust, gerade weil die Kontingenz verloren geht, als Bedrohung, als Qual. Man wird also eine Sprache finden müssen, die die Qual schreibt, um in der Differenz der blind empfundenen und der sprachlich geschriebenen Qual die Kontingenz der Realität und damit die Realität selbst zu restituieren. Hilbig hat das in einer seiner wichtigsten Erzählungen, Der Nachmittag heißt die, als zähe Unabänderlichkeit beschrieben. Gemeint ist präzise eine Krise der Realität und in der genannten Erzählung datiert sie auf 3 Uhr, auf einen ewigen Nachmittag. Ordnungsstiftende Programme nun, wie jenes des sozialistischen Realismus, dem Hilbig ausgesetzt war, residieren auf der Seite dieser Lähmung, weil sie das Selbstverständliche, die Kontingenz der Ordnung, für das Problematische, zu Beherrschende, zu Beseitigende halten. Das erscheint als Leugnung der Realität, als Entwirklichung, wie Hilbig einmal sagt. Gerade eschatologische, heilsbringende Programme wie der Kommunismus sind realitätsfern oder genauer sogar realitätslos, weil sie zeitlos sind. Sie verkörpern selbst, was doch zugleich ihr Ziel ist. Die Zukunft, da sie nicht offen ist, ist in einem Noch-Nicht-Modus schon gegenwärtig. Sie hat schon begonnen, kann aber nicht vergehen. So entsteht die genannte Lähmung, ein ewiger Nachmittag als transitorisches Stadium ohne andere Seite, dessen Ziel immer bereits erreicht und dessen Ende also längst eingetreten ist. Ein nicht endendes, endlos gedehntes Ende, ein Zustand, in dem alles bereits erreicht und deswegen nichts geändert, sondern nur, weil es angesichts der schieren Dauer eben doch verfällt, repariert wird. Wir verdanken dieser an unzähligen Stellen gleichzeitig erforderlichen und zugleich vollkommen sinnlos, nämlich nichts je ändernden Reparaturanstrengung, eine der heitersten, geradezu slapstickhaften Beschreibungen Hilbigs, nämlich in eine Übertragung, wo er, das hat, glaube ich, so ein bisschen Schlagzeilen gemacht, seine Erfahrungen in diesem Zirkelschreiben der Arbeiter schildert, was wirklich Slapstick ist, weil er dort den Vorschlag macht, er trägt ein Gedicht dort vor und in diesem Gedicht kommt der Vers einen roten I-Punkt für jedes Wort vor. Und das wollen ihm diese schreibenden Arbeiter dort nicht verzeihen, das, weil sie das nicht verstehen, was dieser rote I-Punkt sein soll. Dieses Versbild aber, wie er dann eben in so einer langen, unmöglich vorzulesenden Passage schildert, stammte aus einer Aufräumaktion in einer von Ölschlamm versetzten Maschinenhalle, aus der der Schlamm mit Handschubkarren über eine zusehends glitschiger werdende Rutschbahn nach draußen verfrachtet werden musste, auf der der Erzähler schließlich das Gleichgewicht verliert, leibhaftig selbst nach draußen schießt und im Aufprall auf den Schlammcontainer von unten heraufstieren eine Frau schreiend beiseite springen sieht, die eine rote Unterhose trägt, was dem Erzähler als Inbegriff menschlichen Trosts gilt, als unfassbare Schönheit, die er fortan eben in keinem Wort mehr missen möchte. Einen roten I-Punkt für jedes Wort. Das führt zum Verweis aus dem Zirkel schreibender Arbeiter. Übrigens ist die Aufgabe nicht neu, eine Sprache zu finden für eine durch industrielle Zerstörung, durch Gift, Schlamm, Gestank und Verwesung umweltlos gewordene Welt. Sie ist sicherlich auch kein mit den sozialistischen Industrien obsolet gewordenes Problem. In zahlreichen Gegenden der Welt wird heute unbeeindruckt genauso weiterproduziert. Für die Gegend, in der Hilbig lebte, hat dies beispielsweise Josef Roth schon beschrieben, in einem Text für die Frankfurter Zeitung, einem Reisebericht, der an Weihnachten 1930 erschien und zu Drohungen des Unternehmens gegen die Verleger und die Redaktion geführt hat. Unter dem Titel »Der Merseburger Zauberspruch« schreibt Roth, mit Verweis auf Heinrich Heine, man könne heute keine Harzreise mehr machen, weil der graziöse Leichtsinn, mit dem Heine schrieb, nicht mehr verfügbar sei. Uns käme die Grazie allmählich abhanden. Man könne zwar immer noch von Begegnungen an kleinen Orten plaudern, aber es gäbe andere Orte, an denen der Plauderton versage. Zitat Roth. Denn weshalb haben Sie noch nichts von dem Dorfe Runstedt bei Merseburg gehört? Es wurde von einem mächtigen Gegner vernichtet, jenem gewaltigen Unternehmen, das von unserer merkwürdigen technischen Begabung zeugt, dem Land ohne Zweifel unermesslichen Nutzen bringt, dessen Namen ehrfurchtsvolles Schweigen in der Welt auslöst und das dennoch wie ein hässliches und notwendiges Geschwür die Natur in Mitteldeutschland frisst. Gestank verbreitet und produktive Wüsten schafft, das Gesicht der Erde vernichtet und in ihren Eingeweiden ruchlos und zweckhaft kramt. Ich meine die wunderbaren Leunawerke. Steigen Sie in Merseburg in die Straßenbahn, das kann man immer noch machen, die nach Frankleben führt, und Sie werden bald in die Gegend gelangen, von der Sie kaum werden sagen können, ob sie verzaubert oder verflucht ist. In der Nacht wird Sie wohl schon oft der Zug an diesen Städten vorbeigeführt haben. Blickten sie durch das Fenster, so sahen sie sich an einem immensen Lichtermeer vorbeigleiten, einer festlich illuminierten Welt, Labsal dem Aug. Wie ein großer See aus silbernem Feuer liegen die Werke, eingetaucht in die Schwärze der Nacht, und noch lange verharrt der Reisende in dem Gefühl, an einer außerordentlichen Kirmes vorbeigefahren zu sein. Sehen Sie, das ist gewissermaßen unsere Place de la Concorde. Leider stinkt sie nach Ammoniak. Es ist streng verboten, sie zu betreten. Die Menschen, die dort beschäftigt sind, sind Arbeiter. Das Gift frisst an ihren Lungen, wie die Bagger in der Erde wühlen, aber sie erzeugen Kunstdünger, dem wir unser Brot verdanken. Hier stinkt's wie Giftgas, und es ist in der Tat ein leichtes, die Stoffe, aus denen man den Dünger herstellt, das wissen Sie sicherlich auch, in Gift zu verwandeln und die Geräte, in denen der Segen quirlt, zu Gasherden umzugestalten. Hielten Sie wirklich einmal an, und stiegen sie aus, sie würden sehen, wie mörderisch der Kampf ist, den die Technik gegen das Land führt. Hier vollzieht sich der Untergang der Welt, auf das sie gedüngt werde. Josef Roth, das journalistische Werk. Schliefen sie einmal nicht, stiegen sie einmal aus. 1930. Anwesenheit auf unterster Stufe. Eine Welt wird zur Wüste. Realität ist Durst. Durst nach der abwesenden Poesie. Die Lähmungserfahrung, das spezifisch sozialistische Phlegma, die an alles sich hängende lastende Müdigkeit, die sich aus dieser über mehr als ein Jahrhundert lang sinnlos alternden Zeit ergibt, wird in Hilbigs Texten, und das macht diese Texte so einleuchtend, nicht kritisiert, sondern verflüssigt. Trinken und als Äquivalent schreiben, ist, genauer es wäre, wenn es gelänge, eine Kontingenzerfahrung. die sich der Entwirklichung entziehen würde, die nicht zu disziplinieren wäre. Daher Durst, Hilbigs Metapher für die evidente Präsenz der Kontingenz in Zuständen, die Kontingenz leugnen. Und daher die Überfülle an Vokabeln des Halbflüssigen, Schleimigen, Nebligen. Das sind lähmende Zustände, die mit der Kontingenz ihrer selbst noch nicht ganz fertig geworden sind. In Hilbigs Sprache, und zwar nicht in dem, was diese Sprache beschreibt, nicht im Gegenständlichen also, sondern im Sprachlichen selbst, fangen diese Zustände wieder an zu fließen. Hilbigs Hölle ist, in einer Metapher Luhmanns, vibrierender Sinn, stammt aus Soziale Systeme. Er schreibt sie, immer noch Luhmann, in die Realität hinein, nicht ins Nichts hinein. Und er zieht sie auch nicht aus der Realität heraus. Eine Lyrik, die von der sichtbaren Realität erweckt würde, wäre unmöglich. Sie würde nur in eine tote Sprache führen, in der diese Lyrik in dieselbe sichtbare Realität also zurückstirbt. Hilbig über den Tonfall, aus dem übrigens die Zitate aus meiner Vortragsankündigung stammen. Genau hier, im vibrierenden Sinn, so sagt Hilbig ausdrücklich, muss die Poesie zu suchen sein, die verloren wäre, wenn der Sinn festgestellt würde. Daher verbindet er den entwirklichten Zustand mit der abwesenden Poesie. In den halbfließenden Materien der höllischen Flächen, in die Hilbig auftaucht, ist sie, wie er sagt, ahnungsähnlich anwesend. In der Dunkelheit vibriert der Sinn, den eine auf Realismus, den Tonfall der Realität, festgelegte Sprache ersticken würde. Es ist nicht die Zeit, um gründlich und anschaulich darzulegen, dass und wie Hilbig diese Suche nach der abwesenden Poesie in Sprache setzt. Denn er macht das zweimal, also wenn man überhaupt so Bündel bilden wollte. Einmal für den verwüsteten Landstrich der Tagebaurestlöcher, Chemiefabriken und Industrieruinen, vor allem in eine Übertragung 1989, für die er eben den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat, Wettbewerb gewonnen hat. Dann auch in seinem aus meiner Sicht besten Text Alte Abdeckerei 1990, eine Parabel auf die, also in diesem Schleim auch steckende, unbewältigte Vergangenheit. Ja, also die Abdeckerei ist eine Tierkörperverwertungsanstalt und wenn diese ganze Landschaft in Seife ertrinkt, dann ist die Anspielung, glaube ich, so präzise, wie man sie noch gerade ertragen kann. Also einmal für diesen verwüsteten Landstrich und dann noch einmal für die verfallenen Städte der Hinterhöfe, Keller und Wohnküchen. Vor allem in Ich, also der Protagonist da gräbt sich durch die Stadt so wie der Protagonist in der Abdeckerei durch diese Seifenlandschaft schleicht. Und dann auch nochmals für die Stadt in das Provisorium, dem Trinkerroman, den er geschrieben hat. Die alte Abdeckerei ist deshalb so bemerkenswert, weil sich hier die Kneipenszene der Dunstigen selbst zum Schlaf zu trägen Müdigkeit nach draußen verlegt hat, wo sie mit einer nebligen, eher abendlichen als nachmittäglichen, komatösen Gedächtnislosigkeit verklebt und verschmiert. Müdigkeit ist hier die Hauptvokabel, sowohl präzise Zustandsbestimmung als auch Bewegungsbegriff eines Mahlstroms, Entler, in den alles gerät, weil alles, Boden, Pflanzen, Ströme, Lüfte, unendlich müde ist. Nie ist eine bessere Beschreibung gefunden worden für eine Realität, die eine einzige quälend endlose, umweltlose, sinnlose Krise ist. Vielen Dank. Okay.